Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Dr. Eva Elisa Schneider dem Thema Leadership ohne Stress widmen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, welche Arten von Stress es gibt, wie wir Stress effektiv managen können und was wir tun können, um trotz eines hohen Stresspegels gesund zu bleiben. Dr. Eva Elisa Schneider ist leidenschaftliche Botschafterin für mentale Gesundheit und setzt sich für eine moderne Arbeitswelt ein, in der psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ganz selbstverständlich thematisiert wird. Sie gilt als Vordenkerin und eine der führenden Köpfe zum Thema Mental Health in Deutschland. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Eva Schneider kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, warum wir generell Führung gnadenlos langfristig denken müssen, wenn wir ganz nachhaltig gesund führen möchten und hier dann auch eine gesunde Selbstführung ins Spiel kommt. Ihr werdet verstehen, warum man als Führungskraft Gesundheit unter Mitarbeitern fördern sollte und Führungskräfte Gesundheit nach oben in Richtung der verantwortlichen EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen aktiv einfordern sollten. Ihr werdet hören, was es mit den Begriffen biologischer und psychischer Stress auf sich hat, welche Bedeutung Eustress und Distress haben und es ein Handeln in allen Phasen der Stresskette bedarf, um ein effektives Stressmanagement zu betreiben. Lernt, wie ihr trotz Stress leistungsfähig bleiben könnt und welche Rolle dabei die beiden Maßnahmen gutes Pausenmanagement und Minimalroutinen spielen. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Eva Elisa Schneider für das Thema Leadership ohne Stress und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, Gesundheit und Leistung stehen nicht im Widerspruch zueinander. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein. Genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Eva, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Joachim, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir werden uns heute mit dem Thema Leadership ohne Stress beschäftigen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, welche Arten von Stress es gibt, wie wir Stress effektiv managen können und was wir auch tun können, um trotz eines hohen Stresspegels gesund zu bleiben. Eva, du bist promovierte Psychologin und Psychotherapeutin und erfolgreich als Speakerin und Trainerin aktiv. Du arbeitest mit internationalen Unternehmen zusammen, um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu stärken und das Wohlbefinden zu fördern. Du bist LinkedIn Top Voice, Work-Life Balance, Podcast-Host im Gesund-Arbeiten-Podcast und teilst deine Expertise regelmäßig in Fachzeitschriften, Interviews und Panel-Diskussionen. Du bist leidenschaftliche Botschafterin für mentale Gesundheit und setzt dich für eine moderne Arbeitswelt ein, in der psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ganz selbstverständlich thematisiert wird. Du giltst als Vordenkerin und eine der führenden Köpfe zum Thema Mental Health in Deutschland. Auf deiner Webseite heißt es, Eva, mit einer jahrelangen Erfahrung als Führungskraft, Psychotherapeutin und Wissenschaftlerin mache ich mentale Gesundheit in der Arbeitswelt sichtbar. Meine Vision ist es, moderne Arbeitsorte zu schaffen, welche die mentale Gesundheit fördern, statt sie zu belasten. Ja, liebe Eva, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und lass uns jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Ja, ich habe auch irgendwie kurz über die Frage nachgedacht, weil ich den Podcast ja kenne. Und es ist ganz spannend, weil ich tatsächlich jede Woche am Sonntag immer mir so auf so ein Zettelchen schreibe, was so ein besonders schöner Moment war. Wir nehmen ja gerade an einem Montag auf. Mhm. Das heißt, gestern habe ich das gemacht. Und das Spannende ist, bei mir passiert gerade beruflich wahnsinnig viel. Und du hast ja auch schon davon erzählt, was ich alles mache. Ganz besonders war jetzt sehr einschlagend für mich, dass ich endlich offiziell machen konnte, dass ich ein Buch gerade schreibe. Mental Health Matters heißt das. Und das nimmt mich natürlich gerade sehr ein. Es ist ein ganz toller Prozess. Ich liebe das zu schreiben. Es ist ganz toll, da alle meine Gedanken reinzupacken. Und dass es immer mehr Form annimmt. Aber mein wirklich schönster Moment war, und der steht so ein bisschen im Kontrast dazu, dass ich wirklich neulich, letzten Dienstag hatte ich Training, weil ich Beachvolleyball spiele. Und da hatte ich so einen ganz tollen Moment, dass ich so das Gefühl hatte, oh, mal kurz alles vergessen zu haben, was so an To-Dos auf meinem Tisch liegt und was alles noch nicht geschrieben und noch nicht getan ist. Und so ganz im Moment war und mich so nur auf diesen Moment konzentriert habe. Und das war was wirklich ein sehr schöner Moment, den ich sehr gebraucht habe, weil sonst gerade mein Kopf einfach sehr viel bei diesem Buchprojekt ist und das eine richtig gute, willkommene Abwechslung für mich war.
Ja, das kann man auch, kann man gut nachempfinden. Warum kann ich es auch gut nachempfinden? Weil ich auch immer die Erfahrung mache, dass gerade wenn Dinge, und da gehen wir vielleicht sogar später noch drauf ein, eher so ein bisschen psychisch anstrengend sind, ja, und dass man dann auch physisch dann einen guten Ausgleich findet im Sport. Und sich dann auch gut im Sport, welcher auch immer das dann ist, so ein bisschen verlieren kann und die anderen Dinge dann so beiseite schiebt und die sogar vergisst, wie du es eben beschrieben hast. Also sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Eva Schneider ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Eva, wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig? Und wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Ja, auch ganz wunderbare Fragen. Also wer ich bin, du hast natürlich jetzt schon ganz viel dazu erzählt, wer ich beruflich bin und es gibt natürlich noch ganz viele auch private Seiten von mir. Ich glaube, etwas, was mich sehr stark auszeichnet und was ich auch immer wieder gespiegelt bekomme, ist, dass ich ein sehr großes Interesse an Menschen habe. Und ich glaube, das war schon ganz, ganz früh so, auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Ich wollte oft schon verstehen, was treibt die Menschen an, was bewegt die, was ist bei denen los, warum beschäftigt die bestimmte Themen vielleicht besonders. Das heißt, ja, das, was vielleicht früher sich da so abgezeichnet hat, ist dann irgendwann mein Beruf geworden als Psychologin. Und das macht mich schon sehr stark aus. Ich liebe das, Gespräche zu führen, wirklich hinter die Kulissen zu blicken von Menschen. Das ist was mich sehr prägt auf jeden Fall. Und ja, zu deiner Frage, was mir wirklich wichtig ist, natürlich ist es für mich wahnsinnig erfüllend, was ich mache. Ich bin wirklich sehr leidenschaftlich in meinem Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz unterwegs. Aber wenn ich es dann so richtig runterbreche, und das merke ich immer wieder, dann ist eigentlich, sind die engen Menschen, die Herzensmenschen um mich herum wirklich das, was am Ende am wichtigsten ist. Das ist mein Partner, das ist meine Familie, das sind enge Freunde und Freundinnen. Das sind die, die mich stützen, die mich halten, die mich auch am meisten erfüllen und aufladen. Also da, das kann nichts toppen, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja, wofür ich jeden Tag aufstehe, auch eine spannende Frage. Es gibt sicherlich nicht nur so eine Sache, aber ich glaube, etwas, was so sich ein großer gemeinsamer Nenner ist, ist, dass ich weiter an und mit Menschen lernen kann. Ich hatte früher, als ich als Therapeutin noch tätig war, oft die Situation, dass mich meine PatientInnen am Ende der Therapie, die mir gesagt haben, ach, ich konnte so viel von Ihnen lernen, Frau Schneider. Oder auch als ich an der Uni unterrichtet habe, mir die Studierenden das auch oft gesagt und ich dann immer ganz oft da sitze und irgendwie dachte, ach, eigentlich kann ich ja auch, also lerne ich ja auch super viel von meinem Gegenüber. Also ich empfinde das gar nicht so einseitig, sondern manchmal habe ich das Gefühl, dass ich von den Menschen noch viel mehr lerne als sie von mir. Und das ist etwas, was mich wirklich jeden Tag sehr antreibt, morgens aufzustehen.
Ja, und auf das, also zunächst mal vielen Dank für die Beantwortung aller drei Fragen in unserem Kennenlernen-Modus. Aber nochmal kurz möchte ich einsteigen auf das, was du zum Schluss gesagt hast, weil die Erfahrung, die mache ich auch. Das setzt allerdings auch so eine gewisse Haltung voraus. Ich finde, wenn man so eine Haltung hat und sagt, im Umgang mit Menschen, ja, egal ob das jetzt Familie, Freundeskreis oder im Job ist, und mir geht es auch immer so als Führungskraft, dass du dann diesen Ansatz hast, dass ich auch von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die bei mir im Team sind, auch von denen unheimlich viel lernen kann, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass das Gegenüber das auch so ein bisschen spürt. Ja, also die spüren dann auf einmal auch so diese Wichtigkeit, die man für die dann empfindet, weil man genau nämlich diese Haltung und diesen Ansatz hat. Ich kann ja auch was von denen lernen. Und das ist auf einmal so ein Geben und Nehmen. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Effekt. Und in der Tat ist das was, wofür es sich auch lohnt, dann morgens aufzustehen, ja?
Absolut, ja.
Ganz toll. Ja, lass uns mal einsteigen in das Thema Leadership ohne Stress, ja. Und zunächst mal auch die Frage beantworten, was ist denn eigentlich Stress, Eva?
Ja, ich finde das sehr gut, diese Grundlage so vorher nochmal zu klären, weil Stress ist ja ein Wort, das wir sehr häufig benutzen in unserem Alltag und jeder weiß, was damit gemeint ist. Wenn man aber so in die Forschung guckt, in der Wissenschaft ist man sich da gar nicht so ganz einig darüber, was das eigentlich ganz genau ist. Da gibt es nämlich unterschiedliche Sichtweisen drauf und ich würde vielleicht mal so die zwei größten und gängigsten Sichtweisen illustrieren. Also es gibt so ganz ursprünglich gesehen erstmal den biologischen Stress. Und biologischer Stress ist erstmal das, was in unserem Körper passiert, wenn wir Energie und Ressourcen brauchen, um irgendetwas zu tun. Weil man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als ob der Körper so von Natur aus so ein bisschen faul ist. Der möchte gerne keine Energie verschwenden. Das heißt, er will die ganze Zeit so in so einem Gleichgewicht bleiben und möglichst sozusagen diesen Ruhezustand beibehalten. Das ist das, was unser Körper möchte. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel Treppen steigen möchten, dann brauchen wir dafür ja Energie. Ne? Wir brauchen mehr Sauerstoff und so weiter. Die Muskeln müssen aktiviert werden. Das heißt, für den Körper, rein biologisch gesehen, entsteht Stress. So. Und das ist erstmal so diese ganz ursprüngliche biologische Sichtweise auf das, was Stress eigentlich ist. Ne? Wir brauchen Energien und danach irgendwann wird der Körper geht wieder in den Ruhezustand zurück. So. Dann haben sich aber Menschen natürlich gefragt, ah, okay, alles klar, wir wissen jetzt, was Stress aus biologischer Sicht ist, aber trotzdem gibt es ja Situationen, die für alle Menschen gleichermaßen biologischen Stress machen, also wo der Körper für alle irgendwie Energien aufwenden muss, aber die werden ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also eine Situation mag eine Person viel mehr stressen, dieser mag dann sagen, boah, ich schaffe das nicht, viel zu viel, ist voll anstrengend, und eine andere Person mag sagen, oh ja, macht mir gar nichts aus, ne? Obwohl sie biologisch gesehen eigentlich das gleiche Maß an Stress verbrauchen und haben. Und da kam so diese psychologische Sichtweise rein, dass die Psychologie da natürlich genauer hingeguckt hat und gesagt hat, ah, okay, Stress ist vor allen Dingen das, dann, es ist nochmal, Stress entsteht vor allen Dingen dann, wenn wir das Gefühl haben, dass die Ressourcen und die Möglichkeiten, die wir selber haben, nicht ausreichen, um eine Herausforderung zu bewältigen. Mhm. Also Beispiel, ich bekomme eine kurzfristige Aufgabe von meiner Chefin. Es ist irgendwie, ich habe nur noch eine halbe Stunde, um das zu machen, habe aber eigentlich was anderes vorgehabt und dann gehen mir so Gedanken durch den Kopf wie, oh Gott, das schaffe ich nicht, es ist viel zu wenig Zeit, es ist viel zu aufwendig und so weiter und so weiter und dann entsteht Stress. Und dass ich das Gefühl habe, mit dem, was mir zur Verfügung steht, kann ich einer Aufgabe gerade nicht gerecht werden oder sie nicht bewältigen. Und das ist die psychologische Sichtweise auf Stress. Und die ist sehr, sehr ausschlaggebend, weil wir dann natürlich sehen, ah, okay, ein und dieselbe Situation kann von Menschen ganz unterschiedlich bewertet werden innerlich. Das heißt, wir können natürlich auch gucken, wenn wir versuchen wollen, dass wir Stress ein bisschen reduzieren wollen oder dass wir in eine Richtung kommen, wo wir Situationen bewältigbarer erleben, dann können wir natürlich auch gucken, wie können wir unsere inneren Gedankengänge verändern. Und da kommt das überhaupt alles her, dass wir immer davon sprechen, guck mal, wie du deine Gedanken ändern kannst. Es gibt ja ganz oft so auf Instagram und so, dass es um Mindset und Gedanken verändern geht. Und das ist so ein bisschen der Ursprung davon, dass wir sagen können, okay, wenn wir uns innerlich sagen, hey, das, was ich kann, das reicht dafür aus, um dem gerecht zu werden, dann empfinden wir psychologisch gesehen weniger Stress. Mhm. Das ist so die psychologische Sichtweise.
Und im Kontext von Stress wird ja auch oft so von gutem und schlechten Stress gesprochen. Also du hast ja vorhin schon diese biologische Sicht angesprochen und auch die psychologische Sicht. Und jetzt scheint es mir so, als gibt es dann auch möglicherweise zwei Arten von Stress, den guten und den schlechten. Wie erkenne ich den gerade und weiß überhaupt, wo stehe ich hier? Ja.
Ja, genau. Auch wichtig, dass du das aufgreifst. Es gibt ja den sogenannten Eustress, das ist der so gute Stress im Volksmund, und den Die-Stress, das wäre dann so schlechter Stress. Und tatsächlich gibt es durchaus auch Stress, wo wir sagen können, ah, okay, ne, wir brauchen einfach so ein gewisses Maß an Aktivierung und so ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, oder wir merken so, okay, wir müssen jetzt einfach mal gerade in dieser Situation so richtig fokussiert sein. Das hilft uns dann. Das heißt, wir werden natürlich biologisch und psychologisch gesehen so ein bisschen mehr Energien aufwenden und sagen, okay, ich widme mich jetzt dieser Aufgabe und die fordert mich zwar ein bisschen, aber ich bin dem gut gewachsen. Dann kann so ein positiver Stress entstehen, der uns vielleicht auch hilft, Dinge besser zu erreichen, der unsere Leistung vielleicht sogar ein bisschen fördert. Den gibt es durchaus. Aber, und hier kommt der ganz springende Unterschied zu negativem Stress, also zu dem sogenannten De-Stress. Wenn wir positiven Stress haben, dann hat er zum einen ein mittleres Maß, also der ist nicht extrem ausufernd, und wir schaffen das auch wieder, uns von diesem Stress zu erholen. Das heißt, wir können noch wieder in Phasen zurückkommen, wo wir in Ruhe sind, wo wir regenerieren, wo wir entspannen, wo wir eben nicht extrem viel Energien aufwenden für etwas, was wir gerade machen. Und das ist ein ganz kritischer Unterschied, weil ganz viele Menschen immer sagen, ah ja, es gibt ja auch guten Stress und das hilft mir schon auch. Und ich sage das immer, ja, aber guck mal, ob du tatsächlich dich davon auch wieder erholen kannst und wieder richtig in die Ruhe zurückkommst. Weil in den meisten Orten und auch in der meisten Arbeit, die ich so sehe, und auch in den Unternehmen, wo ich so reinschaue, mit denen ich arbeite, wird dieser positive Stress immer so ein bisschen als positiver Stress verkauft, weil er ja hilft, unsere Leistung zu fördern und aufmerksam zu sein und fokussiert zu sein. Aber eigentlich ist er das gar nicht, weil wir es total verlernt haben, uns wieder zu erholen, weil wir total verlernt haben, wieder in die Ruhe zurückzukommen und auch ausreichend zu regenerieren. Das heißt, der meiste positive Stress, der als solcher verkauft wird, ist eigentlich meistens eher negativer Stress. Und den erkennen wir daran, dass wir es nicht schaffen, uns ausreichend davon zu erholen.
Ja, klasse. Also ich bin ganz ganz gefangen auch in deinen Worten, auch weil wir gesagt haben, wir leisten wirklich, so wie du es eben beschrieben hast, am Anfang auch so ein bisschen Basisarbeit und erklären dann auch den ZuhörerInnen von What I Do Inspires You auch erstmal diese Begrifflichkeiten. Und ja, es ist total wichtig, glaube ich, dieses Fundament auch jetzt zu haben, gerade auch für den weiteren Verlauf dann unseres Gesprächs. Die Frage geht jetzt wahrscheinlich dann in Richtung auch schon dieses von dir jetzt eben beschriebenen De-Stresses. Wie wirkt sich denn Stress aus? Also bei mir ist es manchmal so, dass ich sage, okay, relativ, also es gibt ja so körperliche Anzeichen wahrscheinlich auch, und es gibt auch auf der anderen Seite so psychische Anzeichen, also körperlich, wenn ich sage, okay, schlecht geschlafen, Verspannung und so, das sind ja manchmal so diese typischen Sachen, oder?
Ja, total. Auch ganz richtig. Gerade der De-Stress, wenn der ist ja, der zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass wir einfach chronischen Stress haben und uns nicht mehr richtig davon erholen. Das heißt, dieser Stress lange anhält. Und so typische Anzeichen sind bei jeder Person sehr unterschiedlich. Aber egal, wen man fragt, jede Person weiß eigentlich so ein bisschen, was die eigenen Stressanzeichen sind. Die einen sagen, es ist irgendwie genau körperliche Schmerzen. Die anderen sagen, oh, es ist so Magen-Darm, ganz, ganz schlimm. Oder die anderen sagen, oh, so Herz-Kreislauf-System irgendwie, ne? Ich merke einfach, dass mein Herz total pocht. Ich komme gar nicht mehr richtig runter. Es gibt auch Dinge, die wir jetzt nicht so direkt bemerken, zum Beispiel neuronale Veränderungen im Gehirn. Also die spüren wir jetzt nicht sofort, aber die machen sich auf lange Sicht dann auf jeden Fall bemerkbar. Und auf der psychologischen Seite gibt es natürlich so typische Effekte wie, dass man nicht mehr abschalten kann, ne? Ganz klassisch, ne? Abends liegt man im Bett und das Gedankenkarussell läuft und man kommt einfach nicht runter. Oder dass man vielleicht schlechter drauf ist als sonst, gereizter und nervöser ist als sonst. Und dann natürlich auch ganz viel, was so nach außen hin sichtbar ist. Also zum Beispiel, dass wir Pausen auslassen, also unser Verhalten sich ändert, ne? Pausen auslassen, dass wir kurz angebunden sind, dass wir unsere Kamera im Meeting immer aushaben. All das können Stresssignale sein. Das weiß jede Person dann meistens relativ gut für sich selbst, wenn man mal anfängt, das aufzudröseln. Aber vor allen Dingen die körperlichen Signale, die kennen wir eigentlich sehr gut. Wir sind nur sehr gut darin geworden, sie wegzuignorieren und nicht so genau hinzuschauen, weil wir denken, ach, da geht noch ein bisschen was. Das schiebe ich erstmal noch eine Weile beiseite.
Ja, und daran habe ich eben auch gerade gedacht, als du diesen Unterschied zwischen Eustress und De-Stress erklärt hast und dann ja auch gesagt hast, naja, das wird dann oft auch so ein bisschen schön geredet und teilweise so ein bisschen bagatellisiert, ne, weil man dann schon in diesem Verdrängungsmodus quasi drin ist und man ist dann aber teilweise schon relativ schnell auch drin in dieser De-Stress, in diesen De-Stress-Phasen, ja.
Ganz genau.
Wie können wir denn mit diesen verschiedenen Arten von Stress umgehen? Und wir müssen ja wahrscheinlich auch dann, weil du gesagt hast, sind unterschiedliche Arten, auch unterschiedlich mit denen umgehen. Und vielleicht kannst du auch dann, ich versuche ja immer so ein bisschen praxisorientiert hier meine Interviewgespräche zu führen. Vielleicht kannst du auch noch mal das anhand von einem Beispiel oder von zwei Beispielen auch erklären, Eva, ja?
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall, genau. Also wenn es um den Umgang mit Stress geht, hilft es total, wenn wir uns erstmal die Stresskette und den Stressprozess etwas genauer angucken. Es hört sich jetzt technisch an, aber keine Sorge, ich werde auf jeden Fall ein Beispiel nennen. Stress verläuft eigentlich immer in so drei typischen Phasen. Ist jetzt ganz egal, ob es Stress ist oder die Stress ist, einfach der Stressprozess. Es gibt einen Auslöser, einen Stressauslöser, es gibt Stressverstärker und es gibt eine Stressreaktion. Also mal ein Beispiel. Letzte Woche wurde bei mir ein Kundentermin sehr kurzfristig verschoben. Und zwar einfach geändert auf einen anderen Tag, ohne mich zu fragen, ob ich da kann. Und dann habe ich es nur in meinem Kalender gesehen, dass es verschoben wurde auf einen Termin, wo ich eigentlich gar nicht konnte. Und es war aber wichtig, dass wir diesen Termin machen. So, das heißt, Stressauslöser war, okay, dieser Termin wurde einfach verschoben. Die Stressverstärker, die da passiert sind, bei mir innerlich, waren so diese inneren Gedanken von, oh Mist, da kann ich gar nicht, oh, jetzt müssen wir irgendwie einen anderen Termin finden, das ist alles schon so voll, wie soll ich das hinkriegen? Also so ganz wie diese inneren Gedanken, die das alles so ein bisschen verschlimmert haben und ich so total hochgeschaukelt habe, ohne dass ich überhaupt mit dem Kunden gesprochen hatte. Das war wirklich nur bei mir innerlich. Und daraus folgte natürlich meine Stressreaktion. Ich war angespannt, ich war nervös, ich war auch so ein bisschen so ängstlich oder generell, ja, wie kann ich das gut beschreiben, so ein bisschen, ich hatte einfach Sorge, dass ich das alles nicht mehr schaffe die Woche. Ne? Und das war meine Stressreaktion in dem Fall. Und Stress verläuft immer in diesen drei Phasen. Es gibt einen Auslöser, es gibt innere Stressverstärker und es gibt eine Stressreaktion. So, und das ist ganz typisch. Und wenn wir jetzt Stress wirklich gut managen wollen, dann heißt das auch, dass wir auf all diesen drei Ebenen ansetzen müssen. Und was wir ganz oft sehen im Internet, das ist ja wirklich voll damit, dass es bei Stress immer sofort um das Credo Entspannung geht. Mhm. Wenn wir Stress haben, müssen wir uns entspannen. Das ist aber nur eine ganz kleine Seite davon. Warum, erzähle ich vielleicht gleich auch nochmal. Aber Stress ist halt sehr, sehr viel mehr als einfach nur Entspannung. Weil wenn wir nur an Entspannung rangehen, dann gehen wir eigentlich nur an die Stressreaktion ran. Also wenn wir schon die Auswirkungen von dem Stress merken, dann können wir sagen, okay, ich bin super angespannt, diese Situation hat mich jetzt total rausgenommen und jetzt muss ich mich entspannen. Das ist aber halt nur eine Seite von diesen drei Phasen des Stressprozesses. Das heißt, ich kann es ja gerne mal vielleicht von Anfang durchgehen und da nochmal ein bisschen erläutern, was wir da unterschiedlich machen können. Auf den drei Ebenen, also wenn wir jetzt zum einen die Stressauslöser angucken, zum Beispiel Termin spontan verschoben, Zeitdruck, irgendwelche externen Anforderungen oder es passiert was Unerwartetes, egal was es ist. Das ist alles, was uns so konkret im Alltag stresst und da müssen wir gucken, dass wir gutes, sozusagen unsere persönlichen Kompetenzen gut entwickeln. Also das heißt, dass wir vielleicht ein besseres Terminmanagement haben, dass wir delegieren lernen, dass wir Grenzen setzen lernen, dass wir Grenzen kommunizieren lernen. Ne? Mhm. Aber manchmal auch so Dinge wie Digitalkompetenz zum Beispiel, weil wir uns vielleicht überfordert fühlen mit irgendeinem Tool oder irgendeiner Software oder so. Also bei diesen Stressauslösern, um die gut zu managen, geht es immer darum, dass wir gucken, wie können wir quasi unsere persönlichen Kompetenzen gut ausbauen, im zum Beispiel Zeitmanagement oder eben Management mit anderen Menschen.
Und darf ich da gerade mal kurz unterbrechen, Eva? Und zwar bei diesem Thema persönliche Kompetenzen ausbauen. Weil ich stelle es mir jetzt so vor, du kannst ja im Prinzip nicht für jeden Auslöser schon gewappnet sein, ja, und dich entsprechend vorbereiten. Ja. Das heißt, das wird wahrscheinlich schon auch eine Reise sein, ja, dass man dann sagt, okay, da schaue ich manchmal auch in den Rückspiegel rein und schaue mir mal die Auslöser in einer Reflexion genauer an, um dann sozusagen auch einen Plan zu erarbeiten und meine persönlichen Kompetenzen dahingehend zu erweitern, dass vielleicht der gleiche Auslöser nicht beim nächsten Mal dann schon wieder so auftritt, oder?
Ja, es ist super gut beschrieben, genau, weil oft finden wir diese Muster. Ne? Ein Muster zeichnet sich dadurch aus, dass es irgendwie immer wieder kommt in einer ähnlichen Weise, genau wie so ein Karo-Muster zum Beispiel auf einem T-Shirt. Und genau, wenn du sagst, so schön sagst, in den Rückspiegel schauen, dann sehen wir oft, dass ähnliche Stressreaktionen oft einen ähnlichen Ursprung hatten. Ne? Also wenn wir uns gestresst gefühlt haben, dann gab es da meistens immer ähnliche Auslöser, was da los war. Und das lohnt sich sehr, in der Selbstreflexion da mal hinzugucken, um einfach Gemeinsamkeiten zu erkennen und dann ein bisschen besser zu wissen, ah, das ist so Typus diese Situation, das ist Typus diese Situation. Ne? Und von da aus dann die spezifischen Kompetenzen anzuwenden. Mhm. Genau. Ja. Ich kann gerne einmal übergehen, so in den nächsten großen Block. Jetzt hatten wir ja gerade die Stressauslöser schon besprochen. Der zweite große Punkt sind ja die Stressverstärker. Und das sind ja vor allem diese inneren Gedanken. Und das sind so richtige Fieslinge. Ich glaube, wir alle kennen das, diese inneren Ansprüche, etwas gerecht oder jemandem gerecht zu werden. Oder Perfektionismus, auch so ein ganz typischer Player. Ne, generell Glaubenssätze, Überzeugungen, all das, was uns so innerlich steuert. Und da geht es natürlich dann ganz viel darum, wenn wir das gut managen wollen, an die innere Arbeit zu gehen. Ne? Zu gucken, warum bin ich denn perfektionistisch? Warum möchte ich es immer allen recht machen und bin ein People-Pleaser? Warum gibt es eben genau diese Situationen, die mich mehr stressen als andere? Oder sind das ganz bestimmte Personen zum Beispiel, ne, wo ich irgendwie innerlich einen höheren Anspruch an mich habe als bei anderen Personen oder in anderen Kreisen? Und das so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und da kommt das sogenannte mentale Stressmanagement ins Spiel. Also, ne, da geht es darum, unsere mentalen Vorstellungen, Glaubenssätze, Überlegungen wirklich gut in den Griff zu bekommen und es von der Ebene aus anzugehen. All das, was unseren Stress potenziell verschlimmern kann, darauf zielt das mentale Stressmanagement ab. Genau. Und dann kommen wir ja so als dritten Teil der Stresskette zu den Stressreaktionen. Das ist also all das, wo wir dann wirklich merken, ah, das löst das dann bei uns aus. Zum Beispiel, wir sind total angespannt, ne? Wir sind irgendwie so dauergestresst und ausgelaugt und fühlen uns einfach total drüber. Und da kommt das sogenannte regenerative Stressmanagement ins Spiel. Also da geht's dann um Erholung, Entspannung, Ruhe, Regeneration, alles das, wo es darum geht, Batterien wirklich gut aufzuladen. Und das ist eben der eine Teil, auf den wir uns ja oft so in den Medien ganz stark fokussieren. Hey, wir müssen uns einfach mehr entspannen. Ja, Entspannung ist eine ganz wichtige Kompetenz. Viele Menschen können das tatsächlich auch gar nicht so gut. Gibt's auch verschiedene Gründe für. Aber es ist trotzdem nur ein Teil dieser gesamten Stressmanagement-Kette, ne? Weil wenn wir uns den Stressprozess angucken, von Stressauslöser über Stressverstärker bis hin zu Stressreaktionen müssen wir eben auch auf all diesen drei Bereichen Stress unterschiedlich angehen. Also wir haben im Bereich der Stressauslöser das instrumentelle Stressmanagement, wo es eben darum geht, Kompetenzen auszubauen. Wir haben im Bereich der Stressverstärker das mentale Stressmanagement, wo es darum geht, innere Glaubenssätze auf den Prüfstand zu stellen, ne? Liebevoller mit sich selbst zu werden, einfach mal Denkmuster zu unterbrechen. Und dann haben wir die Stressreaktion, wo es darum geht, Erholung, Entspannung und Ruhe zu finden, das regenerative Stressmanagement. Und all diese drei Dinge müssen wir zusammen angehen, wenn wir wirklich effektives Stressmanagement machen wollen.
Ja, und die beiden ersten Komponenten, also sowohl das instrumentelle Stressmanagement als auch das mentale zur Bewältigung dieser Verstärker, die haben ja auch meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen was, wie soll ich sagen, Präventives, ne? Also ich glaube, wenn man da gut in der Lage ist, an den beiden Sachen zu arbeiten, um mit den Auslösern, mit den Verstärkern gut umzugehen, da ist man dann auch schon eher gewappnet und die Stresssituation, soweit die Theorie, sage ich dann mal, würden sich wahrscheinlich so ein bisschen reduzieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, auch beim Thema regeneratives Stressmanagement, dass wenn du beispielsweise dir da was ritualisiert aneignest, wie meditieren beispielsweise, ja, auch das kann ja durchaus Prophylaxe sein, ja, also Stressprophylaxe und präventiv. Aber auch bei dem Regenerativen, das ist mir nämlich auch noch eingefallen, gerade während du das gesagt hast, das ist ja natürlich wahrscheinlich sehr individuell, ne? Also um das Beispiel mit der Meditation nochmal zu bemühen, da gibt's ja auch ganz viele, die mir dann immer sagen, also geh weg mit Meditation, ja, also das ist, lass ich gar nicht an mich ran. Die sind dann vielleicht in Richtung Yoga oder sonst was oder natürlich auch also auch wenn sich's nicht so anhört, aber Laufen oder Joggen im Wald kann ja auch was Regeneratives haben, ja, und hat dann in dem Moment vielleicht bisschen mehr Bewegung zur Folge als jetzt reine Meditation. Also was ich nur sagen will, ist wahrscheinlich sehr individuell, oder?
Ja, es ist absolut individuell. Also auch nochmal zur Meditation. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Formen. Genau, genau. Also was mir zum Beispiel super schwer fällt, ist wirklich dieses Augen zu hinsetzen, einfach ruhig da sein. Es gibt auch andere Formen, die sagen mir viel, viel mehr dazu. Aber so, die sagen mir viel mehr zu, so. Und die liebe ich auch, weil ich bin trotzdem großer Fan davon, aber da muss jeder einen sehr eigenen Weg finden. Und genauso ist das auch eben mit den anderen regenerativen Tätigkeiten. Manche brauchen diesen körperlichen Ausgleich sehr, sehr stark. Bin ich auch total die Person für, aber auch, weil ich sonst einfach sehr kopflastig arbeite. Das heißt, ich habe so das Gefühl, wenn ich den ganzen Tag was mit dem Kopf mache, dann muss ich abends nicht noch mehr mit dem Kopf machen und auch noch irgendwie lesen oder halt so klassisch meditieren, sondern da muss ich was mit dem Körper machen. Und das ist so dann die richtige Balance für mich. Da muss aber jeder sehr seinen eigenen Weg finden, genau.
Jetzt auch danke, dass du das immer so anhand auch von einem Beispiel oder von Beispielen erklärt hast. Wie können wir denn trotz Stress leistungsfähig bleiben?
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein dickes Buch, was man schreiben könnte. Aber ich nenne immer gerne vor allen Dingen zwei Dinge, die ganz zentral sind. Das eine mag wirklich total abgedroschen klingen, aber es ist einfach ein wirklich gutes Pausenmanagement. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt jeden Tag schaut, wie man seine 2 Stunden Mittagspause machen kann oder so. Also so ganz groß. Ich weiß, das ist für viele Menschen gar nicht umsetzbar und gar nicht machbar. Sondern wir unterschätzen ganz oft, was es schon ausmacht, so kleine Mikropausen am Tag zu haben. Und das muss nicht mal mehr 10 Minuten sein. Es kann sogar kürzer sein. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich trinke sehr viel Wasser am Tag. Also es fällt mir nicht schwer, viel Wasser zu trinken. Ich brauche das irgendwie total. Das heißt, ich habe immer so ein Glas neben mir stehen und über den Tag hinweg stehe ich halt dann immer wieder auf und hole mir halt neues Wasser. So, jetzt hatte ich neulich die Situation, dass ich dachte, oh, irgendwie nervt mich das, dass ich irgendwie ständig aufstehen muss. Dann habe ich mir so eine Wasserkaraffe gekauft und mir die hier hingestellt. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich mich dadurch halt gar nicht mehr bewegt habe. Also ich bin nicht mehr aufgestanden, ich bin nicht mehr mal ganz kurz aufgestanden, Fenster öffnen, kurz ein bisschen stretchen, einmal kurz durchatmen, kurz in den anderen Raum gehen. Und diese Mini-Mikropausen haben mir total gefehlt. Und ich dachte vorher, es wird mich total entlasten, dass ich jetzt ganz toll finde, endlich so eine Wasserkaraffe zu haben. War aber gar nicht so, sondern es hat mich eigentlich eher... Also es hat jetzt nicht mein Leben verschlechtert, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich diese kleinen Mikropausen total brauchte und dass dieses Wasserholen für mich so ein Ritual war dafür, dass ich ganz kurze Pause mache. Und das hilft total, wenn man so ganz kleine Unterbrechungen mal am Tag hat, selber gewählt natürlich, nicht von anderen unterbrochen, in denen man halt mal kurz durchatmen kann, Fenster öffnen kann, einmal kurz ein bisschen Weitblick, gerade wenn man viel vorm Computer sitzt und das wirklich am Tag verteilt drin zu haben. Es hilft nichts, wenn man irgendwie 12 Stunden durcharbeitet, am Ende 1 Stunde Pause hat und dann ins Bett fällt. So, da ist niemandem mit geholfen, sondern Pausen müssen wirklich regelmäßig über den Tag verteilt stattfinden. Das ist der erste große Punkt. Der zweite große Punkt, da bin ich ein ganz großer Fan von, ist, dass wir wirklich versuchen, eine sogenannte Minimalroutine für uns zu finden, für unsere Gesundheit. In meinem Fall ist das so, dass ich versuche, selbst an stressigsten, vollsten, krassesten Tagen 4 Elemente trotzdem noch machen zu können und für mich eine Version zu finden, die so einfach ist, dass ich sie immer durchführen kann, auch wenn es richtig stressig ist. Für mich ist es 1 gesunde Mahlzeit am Tag essen, für mich ganz wichtig. Auf jeden Fall genügend Wasser trinken, auch für mich wichtig, fällt mir aber zum Glück nicht so schwer. 6,5 bis 7 Stunden Schlaf am Tag zu bekommen, ist tatsächlich meine größte Baustelle, das fällt mir oft am schwersten. Und mich mindestens 20 Minuten bewegt zu haben. Mhm. Muss kein großer Sport sein, sondern einfach nur einmal kurz vor die Tür ein bisschen gelaufen zu sein, ein bisschen die Beine bewegt zu haben, ein bisschen spazieren, das reicht schon. Und das ist meine Minimalroutine. Das heißt, selbst an stressigsten Tagen weiß ich, das ist das, was ich noch machen kann. Das ist das, was noch geht. James Clear sagt in seinem Buch Atomic Habits so schön, make it so easy that you cannot say no. Und das finde ich sehr treffend, weil es nochmal zeigt, Gesundheit muss nicht im Widerspruch zu Leistung stehen oder Gesundheit muss auch nicht im Widerspruch dazu stehen, dass wir Stress haben, sondern natürlich können wir trotzdem weiter Gesundheit in unserem Alltag einbauen, auch wenn das nicht ist, ich habe irgendwie 2 Stunden Sport gemacht und 8,5 Stunden geschlafen und super gesund gegessen, sondern es ist halt eine Minimalversion davon. Und das hilft uns aber auch, so ein bisschen dabei zu bleiben, ne, weil das so klein, so einfach, so eine kleinste Version ist, dass wir es trotzdem machen können. Und das hilft ganz, ganz stark, um trotzdem Gesundheit integriert zu haben. Und wenn wir dann weniger stressige Phasen haben, dann können wir immer noch ausbauen und sagen, okay, dann mache ich hiervon mehr, dann mache ich davon mehr, dann baue ich da ein bisschen was an. Ganz wunderbar. Aber diese minimalste Version, die sollte jede Person haben.
Ja, vielen Dank dafür. Also weshalb auch hier nochmal ein besonderes Dankeschön, weil ich glaube, A, weil du es jetzt anhand von dir selbst auch mal so erklärt hast und auch wirklich nochmal diese kleinen Schritte dann auch betont hast, ja, und auch mit diesem Zitat, make it so easy that you cannot say no, ja, weil viele machen es wahrscheinlich dann gar nicht so super einfach und suchen dann immer nach, ich will nicht sagen nach Ausreden oder haben dann Ausreden oder irgendwelche Gründe, warum es jetzt gerade nicht gepasst hat, ja, weil es dann vielleicht anstatt die 20 Minuten Bewegung gerade der 1,5-Stunden-Lauf ist, ja, und dass der vielleicht nicht jeden Tag reinpasst, ist ganz klar, ja.
Okay,
und
genau,
dann überzieht man da und stellt sich vielleicht selbst viel zu hohe Anforderungen, ist nachher umso frustrierter, wenn es nicht klappt, ja, und da bin ich bei dir. Mhm. Da lieber halt diese kleinen, diese Minimalroutinen, so hast du es ja genannt, dann auch einbauen und das bringt dann wesentlich mehr. Ja, lass uns mal die beiden Themen Stress und Führung zusammenbringen, weil wir sind ja hier in einem Leadership Talk Podcast. Eva, wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus? Was macht für dich denn gute und gesunde Führung aus und was braucht's auch dazu?
Ja, auch wieder ein großes Buch. Ich habe in meinem Buch auch ein ganz großes Kapitel dazu geschrieben. Das heißt, da können natürlich interessierte Hörerinnen und Hörer gerne auch noch mal reinschauen. Was finde ich erstmal eine wichtige Unterscheidung ist, ist, dass du hast jetzt gerade gesagt, gute und gesunde Führung. Und ich bin der Meinung, dass man ganz wunderbar tatsächlich gut führen kann und auch andere sehr gesund führen kann tatsächlich, ohne dass man jetzt selber super gesund sein muss, weil wir ja ganz oft überall lesen, ach, du musst erstmal ganz selber gesunde Selbstführung und alles Selbstführung erstmal bei dir anfangen und so weiter. Ja, das ist ein ganz großer Teil, keine Frage. Aber es gibt durchaus Menschen, die ganz fantastisch führen können, ohne dass sie selbst sehr gesund sich selbst führen. Mhm. Also auch mal da ein Beispiel, das ist besonders in so sehr altruistischen Berufen so, wie zum Beispiel in der Pflege. Und bei Menschen, die eben andere Menschen viel versorgen oder viel für andere Menschen da sind, ne, also all das, wo wir sehr viel mit anderen Menschen zu tun haben, die können oft sich ganz, ganz toll um andere Menschen kümmern und auch um die Gesundheit von anderen Menschen zu kümmern. Oder sie können auch wirklich sehr toll Gesundheit bei anderen priorisieren und in den Vordergrund rücken und vollstes Verständnis für Gesundheit aufbringen. Aber bei sich selbst sind sie oft eher so, dass sie sehr hohe Ansprüche an sich haben, dass sie vielleicht eher die People-Pleaser sind, ne? Und selbst nicht unbedingt ganz gesund dastehen. Das finde ich immer noch mal gut, das mal zu beleuchten, weil wir oft immer gesunde Selbstführung als eine absolut unverhandelbare Voraussetzung sehen für gesunde Führung. Und das sehe ich tatsächlich nicht so, weil wir ganz oft in der Arbeitswelt sehen, dass das tatsächlich auch anders geht. Aber es ist dann nicht unbedingt halt eine gute, gesunde Selbstführung, obwohl man andere sehr gesund führen kann. Hm. Ne?
Das finde ich also wichtig, dass du das an der Stelle jetzt auch noch mal sagst. Ja, weil ich finde jetzt nicht, dass es so unverrückbar ist oder so eine Bedingung. Du kannst nur andere gut führen, wenn du dich selbst gut führen kannst. Aber die Frage ist natürlich immer, so wie du es auch jetzt beschrieben hast, und natürlich gibt es diese Situation, diese Fälle, diese Unternehmen und so weiter, wo das dann auch gelingt, andere gut und gesund zu führen und man selbst oder für sich selbst gelingt einem das nicht so gut. Die Frage ist dann halt nur immer auch so, wie nachhaltig ist es, ja, oder wie viel Energie muss ich dann quasi auch langfristig da reinstecken, ja, wenn ich dann, du hast ja auch jetzt so als Beispiel die People Pleaser dann genannt, wenn ich dann immer versuche, für andere da zu sein, versuche es anderen recht zu machen und auf einmal dann merke oder es vielleicht auch nicht merke, wie mein eigener Energiespeicher dann immer leerer und leerer wird, das kann sich dann natürlich auch wieder vielleicht eher mittel- oder langfristig dann auch auf die Führung von anderen auswirken, oder?
Genau. Ganz wichtiger Punkt, den hätte ich jetzt auch gleich noch ergänzt, ne? Also weil per se natürlich können das sehr, sehr viele Menschen, können andere super führen, auch wenn sie selber vielleicht ihr Stil, also bei sich selbst das nicht ganz gesund ist. Mhm. Aber es kommt eben auf wirklich die Perspektive an. Und wenn wir wirklich ganz nachhaltig gesund führen möchten, dann müssen wir generell Führung gnadenlos langfristig denken. Anders geht's nicht. Und da kommt natürlich dann auch eine gute, gesunde Selbstführung ins Spiel. Mhm. Nur jetzt gerade, was wir natürlich einfach trotzdem oft sehen, ist, dass es einfach Menschen gibt, die einfach zumindest für den Moment Teams sehr gut führen können und auch sehr gesund führen können, nur selber nicht immer ganz so gesund wahrscheinlich sind. Mhm. Und das dürfen wir durchaus umdenken, wenn wir langfristig gut und gesund führen möchten. Und das ist eben der ganz springende Unterschied. Dann müssen wir auch auf jeden Fall natürlich bei uns selbst ansetzen und müssen natürlich auch gucken, okay, wie können wir für uns selbst natürlich auch bestimmte Muster durchbrechen, aber wie können wir auch dafür sorgen, dass wir Gesundheit in anderen eben gut fördern und fordern, sage ich immer. Das bringt mich vielleicht auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, weil du ja generell nach gesunder Führung gefragt hattest. Ich bin immer der Meinung, dass man Gesundheit auf jeden Fall unter Mitarbeitenden fördern sollte, ganz unbedingt. Ne? Also zum Beispiel, dass man Gesundheitsverhalten verstärkt und bestärkt. Also wenn zum Beispiel jemand pünktlich Feierabend macht, wirklich sagt, es ist gut, dass du, ne, dass du regelmäßig pünktlich Feierabend machst. Oder wenn jemand zum Beispiel eine Grenze aufzeigt und sagt, hey, ich kann das Projekt einfach nicht machen, es ist zu viel, der Workload würde uns um die Ohren fliegen, das auch zu bestärken und zu sagen, es finde ich richtig gut, dass du mir das sagst. Finde ich richtig gut, dass du so offen das mir spiegelst, weil ja viele Menschen tatsächlich auch ein bisschen Ängste auch haben, ne, sowas zu sagen ihrer Führungskraft. Das heißt, so diese kleinen Feinheiten im Alltag wirklich auch zu bestärken als Führungskraft, das ist ganz wichtig. Und das auch vorzuleben, ne, selber auch zu sagen, okay, ich mache auch selber pünktlich Feierabend, ne, und ich sage selber auch, wenn eine Grenze für mich erreicht ist. All das sind natürlich auch sehr viel so Role-Modeling-Ansätze, die bei gesunder Führung wichtig sind. Ja, diese eigene oder auch mal diese eigene Unvollkommenheit zu zeigen. Sagen, dass ich auch nicht immer alle Lösungen habe und alle Antworten habe. Und es gibt auch manchmal Tage, an denen ich vielleicht irgendwie struggle und es mir einfach nicht so gut geht. Und darüber mit den eigenen Geschichten auch gewissermaßen offen zu sein. Das ist so dieser ganze Aspekt des Gesundheitförderns bei Mitarbeitenden im Team. Gleichzeitig, und dieser Aspekt kommt mir bei dieser ganzen Diskussion um gesunde Führung oft ein bisschen zu kurz, ist, dass ich finde, wir müssen Gesundheit unbedingt auch fordern als Führungskräfte. Mhm. Und zwar nicht jetzt bei den Mitarbeitenden, sondern nach oben. Ne, dass wir bei unseren Führungskräften wiederum und beim C-Level oder wer auch immer die verantwortlichen EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen sind, dass wir da auch Gesundheit aktiv einfordern. Weil es soll ja auf Dauer nicht so sein, dass gesundheitsförderliche Führung immer nur bei uns selber liegt, sondern es sollen ja auf Dauer Strukturen geschaffen werden, die es möglich oder möglich hermachen, um Gesundheit überhaupt einen Platz zu geben in Unternehmen. Also wir müssen so ein bisschen wegkommen von diesem, das ist immer nur unsere Einzelaufgabe, es ist nur die Aufgabe von Führungskräften und von Mitarbeitenden, das irgendwie möglich zu machen, sondern wir müssen dahin kommen zu sagen, ah, okay, wir haben Strukturen, die es uns erlauben, hier Gesundheit wirklich zu leben, zum Beispiel durch ein realistisches Workload-Management, zum Beispiel durch realistische Zielsetzungen, durch genügend Ressourcen etc. etc. Gibt es natürlich jetzt viele Dinge. Aber deswegen bin ich der Meinung, dass gesunde Führung halt nicht nur in diese Richtung geht, Mitarbeitende und Teams gesund zu führen, sondern auch Gesundheit zu fordern nach oben in die nächsthöheren Entscheidungsgremien, damit Strukturen geschaffen werden, die Gesundheit möglich machen.
es ist schon auch interessant, auch diese Begrifflichkeit Gesundheit zu fordern von unten, ja, weil also für mich absolut logisch, weil natürlich dieses ganze Thema gesunde Führung mit allem, was das auch beinhaltet, natürlich von oben dann auch gedacht und bedacht werden muss, auch Bestandteil ist von einer Unternehmenskultur, auch wie das ganze Unternehmen auch geführt wird.
Genau.
Und dann hat es auch, glaube ich, einen breiten, tragfähigen Ansatz, aber dieses Fordern bedeutet natürlich auch, dass ich, ja, ich muss da schon auch meine MitarbeiterInnen dann auch dazu ermutigen, auch dann zu sagen, okay, ich fordere dann wirklich bestimmte Sachen ein, ja, oder mir ist gerade wieder das aufgefallen oder jetzt im Sinne von einem Role Model, ja, oder stimmen jetzt Worte und Taten überein, ja, du sagst zwar immer als Chef, okay, achtet auf eure Arbeitszeit und dies und das, aber dann schraubst du den Workload für uns so hoch, ja, oder knallst uns hier so zu mit Arbeit, wie soll ich es denn eigentlich schaffen, ohne Überstunden zu machen? Und das ist halt so ein Prozess, der erfordert dann auch, sagen wir mal, Mut auch von den MitarbeiterInnen. Die müssen aber auch sozusagen dieses Gefühl haben, dass man auf das vertraut, was sie sagen, um dann, so wie du sagst, auch das wieder nach oben einzufordern, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich finde, das geht von allen aus, ne? Also natürlich von Mitarbeitenden an ihre Führungskräfte, von Führungskräften an wiederum ihre Führungskräfte und so weiter, müssen wir immer nach oben hin wirklich auch fordern, weil sonst sind wir natürlich, bleiben wir letztendlich immer in dieser rein, ich sage immer Verhaltensprävention und Verhältnisprävention und bleiben wir nur auf der Verhaltensprävisionsebene, dass jeder Einzelne so ein bisschen was an sich schrauben soll, aber wir arbeiten halt nicht an den Verhältnissen, in denen wir eigentlich stecken, und das muss beides Hand in Hand gehen. Das heißt, der Grundstein ist dafür gelegt, wenn wir an unserem Verhalten arbeiten und sagen, okay, ne, wir selber verändern uns, wir selber geben was rein, aber wir müssen eben auch die Verhältnisse ändern, und dann kann das wirklich langfristig gelingen.
Jetzt nur, oder nicht nur jetzt auch wegen deines Buchs, sondern ich hast ja in der Intro auch erwähnt, du kommst ja viel rum, hast mit sehr vielen und arbeitest mit sehr vielen namhaften Unternehmen. Wo siehst du denn aktuell so die größten Herausforderungen der Führung und was resultiert daraus gegebenenfalls auch in Stress?
Ja, ich finde, Führungskräfte haben wirklich eine extrem hohe Arbeitsbelastung und auch extrem viel Verantwortung, vor allen Dingen, was die Menschen angeht. Und da fällt mir immer wieder auf, dass natürlich viele Führungskräfte oft wegen ihres Fachwissens und ihrer bisherigen Karriere in diese Rollen kommen, aber die wenigsten in diese Rollen kommen, weil sie richtig gute Menschenmanager sind. Mhm. Dabei ist Führung ja eigentlich ganz viel Menschenmanagement. Und da sehe ich auch wirklich das größte Potenzial, dass wir mehr Menschen-Skills uns in der Führung aneignen müssen. Also gerade im Bereich mentale Gesundheit sprechen wir ja immer von Mental Health Skills, ne? Also die spezifischen Kompetenzen, um wirklich Belastungen vorzubeugen, um Belastungen richtig zu erkennen, um ein gutes Mental Health Gespräch führen zu können, um auch vielleicht in Krisen und akuten Stresssituationen die richtigen Skills an der Hand zu haben, Mitarbeitende gut zu begleiten. All diese Kompetenzen sind noch viel zu gering ausgeprägt, weil viele Menschen auch zu Recht, und das verstehe ich, wirklich auch Respekt davor haben. Ne, die sagen, ich bin halt keine Psychologin, ich habe dieses Studium nicht einfach irgendwie mitbekommen und so bin ich nicht in diese Rolle gestartet, und das muss es auch nicht. Ne? Also man muss nicht Psychologin, Psychologe sein, um das machen zu können, aber man kann sich diese Kompetenzen tatsächlich aneignen. Und es ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, wirklich ganz spezifisch Führungskräfte darin zu unterstützen, diese Kompetenzen zu lernen. Weil Führung und auch vor allen Dingen Führung, die auf mentale Gesundheit einzahlt, ist immer ein Handwerk am Menschen. Mhm. Und das lernst du nur, wenn du mit Menschen arbeitest. Das lernst du nicht in theoretischen Büchern, das lernst du nicht durch ein YouTube-Video. Das lernst du vor allen Dingen, indem du es am Menschen immer wieder probierst, verfeinerst, lernst und so weiter. Dadurch entwickelst du diese Skills. Mhm. Und das kann man tatsächlich in einem geschützten Rahmen üben und dann in den Alltag übertragen. Und das ist eine ganz zentrale Kompetenz, die uns, glaube ich, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Und ich glaube, es wird uns sehr um die Ohren fliegen, wenn wir die uns nicht aneignen, ne? Weil mentale Gesundheit und auch wirklich gerade dieser Bereich Früherkennung und frühe Unterstützung ganz stark in den Händen der Führungskräfte liegt und die da schon sehr viel bewegen können, wissen wir auch wirklich aus Zahlen, dass das mit den größten Effekt hat, wenn man früh eingreift, man wirklich die besten, die schlimmsten Sachen abwenden kann und die besten Effekte erzielen kann. Und das sollten Führungskräfte unbedingt beherrschen können. Da sehe ich definitiv den größten Bedarf.
Ja, und trotz der von dir beschriebenen Komplexität auch von Führung und auch der Herausforderung, steckte in diesen Aussagen von dir aber auch sehr viel drin, wo ich sage, das macht auch Mut, insbesondere auch vielleicht jungen Führungskräften Mut, dann auch sich diesen Aufgaben auch zu stellen. Also auf der einen Seite überhaupt dieses Arbeiten natürlich mit Menschen und für Menschen und auf der anderen Seite aber, du hast ja auch gesagt, Handwerk, ja, dass man durchaus dann auch Dinge lernen kann, ja. Und ich sage dann auch immer auch meinen jungen Führungskräften, natürlich gilt es, die Herausforderung anzunehmen und sich auch mit diesen Themen dann zu beschäftigen. Aber seid auch da ein bisschen geduldig mit euch, ne? Also auch wenn du eben gesagt hast, das kann man im geschlossenen Raum üben, aber richtig spannend und interessant wird's ja dann auch, wenn dann die jeweilige Situation dann auch, und die ist ja sehr, sehr individuell, dann mit den Menschen kommt, die man führt. Und auch da macht man ja vielleicht von Anhieb auch nicht alles perfekt und richtig. Und deshalb sage ich, seid da ein bisschen geduldig auch mit euch selbst, ja. Und ich glaube, jede Situation, die dann neu kommt, bringt dann ein Stück weit mehr auch Erfahrung. Und aber wichtig ist halt, dass man dieses Handwerkszeug dann auch an die Hand dann bekommt oder das Werkzeug an die Hand bekommt. Und da sind natürlich auch wieder die Unternehmen gefragt, ne, die das dann sicherlich auch sehen müssen oder auch die oberen Führungsetagen und sagen, okay, wenn jetzt jemand in diese Führungsrolle reinkommen soll, dann müssen wir ihn auch dabei und sie dabei unterstützen, quasi sich dieses, also dass wir das Werkzeug zur Verfügung stellen oder dann auch entsprechend dann Coaches einladen und sonst was, die dann halt dieses Wissen dann vermitteln.
Ja, ganz genau. Ja, da bin ich auch wirklich total bei dir. Ich finde, das ist immer so ein bisschen wie eine Sprache, die man lernt. Du kannst natürlich ganz viel in einem Schulbuch lesen oder so, aber so richtig lernen tust du es erst, wenn du anfängst zu sprechen. Mhm. Und genauso ist es bei den Mental Health Kompetenzen eben auch, ne? Also man kann vorher schon viel üben, man kann vielleicht mal so ein bisschen was simulieren oder so, aber so richtig lernen tut man es am Ende im Doing. Und da ist aber auch der Lerneffekt am größten und das macht auch richtig Spaß, weil man merkt, das ist so ein ganz starkes Empowerment. Ich merke plötzlich, ah, cool, ich kann die Situation handeln und die kann ich auch handeln und die kann ich auch handeln. Kein Problem mehr für mich. Ne? Das ist wie, wenn man eben plötzlich im Restaurant auf einer anderen Sprache was bestellen kann und denkt, oh ja, kein Problem, konnte sogar Sonderwünsche äußern. Also ne? So ähnlich verhält sich das mit den Mental Health Skills. Und eine Sache fällt mir dazu auch noch ein, die ich vielleicht gerne noch ergänzen würde. Gerade wenn es darum geht, dass man selber vielleicht auch mit Situationen manchmal überfordert ist oder auch nicht so ganz genau weiß, was mache ich denn jetzt? Ich finde es gerade als Führungskraft enorm wichtig, dass man selber auch eine Go-To-Person hat, mit der man solche Sachen nachbesprechen kann. Also in Form von Coaching, in Form von Supervision, in Form von irgendeiner externen Person, die einfach ein Regenschirm für einen selbst ist. Wenn man selber so viel sich um andere kümmert, dann braucht man auch unbedingt jemanden, der sich um einen selbst kümmert, damit das auch ausgeglichen ist. Ne? Also Menschen, die viel für andere machen, brauchen selber auch jemanden, der etwas für sie macht. Und da ist gerade diese Anbindung an eine Vertrauensperson sehr wichtig.
Absolut. Was kann ich denn als Unternehmen und auch als Führungskraft tun, um gesunde Arbeit ohne viel Stress zu fördern?
Auch da gibt es natürlich sehr viele Ansatzpunkte. Ich finde, was am wirklich allerwichtigsten ist, ist Gesundheit langfristig in der Strategie, in der Unternehmensstrategie zu verankern. Also, dass wir wegkommen von diesem, ich werf mal ein bisschen Yoga zur Entspannung ein. Wir wissen ja jetzt, Entspannung ist nicht alles von vorhin schon. Und hier mal ein Gesundheitstag und da mal eine Initiative. Das sind alles ganz wichtige Dinge und ich finde, die gehören auch unbedingt anerkannt. Ne? Also oft wird das ja so gebasht in den Medien. So, jetzt haben wir wieder nur den Gesundheitstag, haha. Ja, aber da stecken halt auch wirklich Bemühungen dahinter, da stecken engagierte Leute dahinter, stecken Ressourcen dahinter. Das sind wichtige Startpunkte. Aber man muss sich als Unternehmen immer fragen, wo läuft das alles denn zusammen unter einem strategischen Dach? Also wo sind denn die Fäden alle so verbunden, dass es Sinn macht und Mitarbeitende wissen, ah, dieser Gesundheitstag, der zielt auf das und das Ziel unserer oder diesen Baustein unserer Strategie ein. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, warum wir das machen. Also diese größeren Zusammenhänge zu schaffen und für Gesundheit eine Strategie zu entwickeln, ganz wichtig. Hm. Und gerade wenn es auch darum geht, wirklich Belastungen und Stress vorzubeugen, ist natürlich ein unverhandelbares Thema, Ressourcen auch realistisch zu planen. Ne? Also sei es zeitliche, finanzielle, personelle Ressourcen. Ich spreche immer gerne von der magischen 80. Also man kann immer ungefähr so planen, dass man sagt, okay, wir haben meinetwegen 0-100%, die wir ausgelastet sein können. Und wir sollten versuchen, immer so knapp unter den 80% zu bleiben, weil das sozusagen immer der Kipppunkt ist, wenn wir den überschreiten, wo es dann anfängt, ganz chaotisch zu werden. Und wir merken, jetzt kommen wir alle ins Schwimmen, so, jetzt müssen wir irgendwie ganz schnell was umwerfen, und jetzt werden alle unruhig, ne? Und dann gibt's so diese totale, schaukelt sich das total auf und man merkt, man ist viel, viel schneller in der Überlastung, als es einem eigentlich recht ist. Und wenn man noch so in diesem Bereich der 80% quasi, es hat man immer noch genügend Ressourcen, um gegensteuern zu können. Man hat noch genügend Ruhe, um gegensteuern zu können. Und man kann auch viel effektiver sein in dem, wie man gegensteuert. Das ist für Unternehmen sehr wichtig, da Ressourcen wirklich so anzusetzen,
dass man immer ungefähr in diesem Bereich bleibt. Sag mal, für viele ist ja für viele ist ja dann aber diese magische 80 dann auf die magische 100, ne? Und dann wird sich dann gewundert,
genau.
Warum dann so viele Probleme dann irgendwie auftreten. Und deshalb ist es schön, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast mit dieser magischen 80. Eva, ich nenne dir jetzt mal 5 Begriffe, welche für mich im Kontext von Stress und Leadership sehr wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir einfach mal so ein paar spontane Gedanken dazu hören. Der erste Begriff ist Gesundheit.
Ja, Gesundheit ist ein unverhandelbarer Teil von Leadership. Auch wenn man selber natürlich nicht immer komplett gesund ist, kann man schon sehr, sehr viel tun dafür, dass andere gesund sind. Aber man hat einen viel größeren Hebel, wenn man selbst auch mit eigener Gesundheit anfängt.
Ja, danke. Der zweite Begriff ist Leistung.
Ja, das geht nicht ohne Ruhephasen. Also mein Beispiel mit der Wasserkanne hat sich ja schon ganz gut gezeigt. Auch kleine Mikropausen können einen Unterschied machen.
Ja, der dritte Begriff ist Resilienz.
Ah ja, Resilienz. Wir assoziieren das ja oft damit, so ganz hart und emotionslos zu werden. Und es hat tatsächlich überhaupt nichts mit Resilienz zu tun. Sondern es geht ja bei Resilienz wirklich darum, sich von Stress und Krisen wieder gut erholen zu können. Und ich finde, das wird oft noch viel zu individuell gedacht, als sollen einfach die Mitarbeitenden, die Menschen einfach ein bisschen stärker und resilienter werden. Was ich aber viel wichtiger finde, und da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, ist die kollektive Resilienz, also die Resilienz, die wir als Gemeinschaft und als Gesellschaft haben, das starke Wir und dass wir gute, tragfähige Beziehungen haben, die uns durch schwierige Zeiten führen.
Ja, auch danke dafür. Der vierte Begriff, Krisen.
Ja, gehören total zum Leben dazu. Und ich glaube, da sollte man sich eher fragen, also viele Menschen, die in Krisen sind, fragen sich ja auch, warum ausgerechnet ich und warum passiert mir das? Und ich glaube, man sollte sich eigentlich eher fragen, wenn einem das noch nie passiert ist, warum ich noch nicht, weil Krisen so normal zum Leben dazu gehören. Also es gibt einfach welche und manchmal, ne, existieren die. Es ist ein ganz fester Bestandteil vom Leben und auch ohne Krisen gäbe es keine Resilienz. Insofern haben die meistens auch irgendwann hinten raus was Gutes an sich, ja.
Absolut. Last but not least, 5. Begriff, psychologische Sicherheit.
Ja, die sollte unbedingt mehr gefördert werden, meiner Meinung nach. Und wir sollten echt in vielen Unternehmen wegkommen von Kulturen der Angst hin zu Kulturen der psychologischen Sicherheit und der erlaubten Unvollkommenheit, so nenne ich das jetzt mal. Das ist auch eine ganz wichtige Säule von guten, gesunden Unternehmen.
Ja, danke schön. Ja, liebe Eva, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Leadership ohne Stress begeistert und auch sehr inspiriert hast. Und am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die 3 folgenden Fragen beantwortest. Die erste Frage ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Ja, Führung ist am Ende Menschenmanagement und man sollte wirklich ein ehrliches Interesse an Menschen haben, um diesen Job zu machen. Und auch wenn man vielleicht noch nicht alles mitbringt, noch nicht alles kann, das kann man alles lernen. Das ist alles machbar und diese Reise macht auch unglaublich viel Spaß, weil man sich einfach so viel mit jedem kleinen Schritt so viel stärker, so viel mehr empowered, so viel besser fühlt.
Klasse, ja. Welche drei Dinge sollte denn ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es uns gelingt oder auch besser gelingt, mit Stress umzugehen?
Ja, also der erste Punkt auf jeden Fall ist, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass wenn wir Stress wirklich gut managen wollen, dann müssen wir alle drei Ebenen von Stress angehen. Wir müssen instrumentelles, mentales und regeneratives Stressmanagement machen und nicht nur Entspannung und Erholung. Dann der zweite Tipp, sicherlich, weil wir einfach immer wieder stressige Phasen haben werden, dass man schauen sollte, was ist deine Minimalroutine, was sind die Dinge, die du wirklich trotz größtem Stress immer noch umsetzen kannst für deine Gesundheit, auch wenn die nur ganz, ganz klein sind. Und der dritte Punkt ist, dass ich finde, dass wir wirklich mehr Strukturen einfordern sollten. Ne? Wir haben natürlich jetzt hier viel um Förderung gesprochen, aber wenn wir wirklich nachhaltig gesund arbeiten möchten, dann müssen wir vor allem die Gesundheit fordern. Das können natürlich Führungskräfte machen, indem sie weiter nach oben fordern. Das können aber auch Mitarbeitende machen, indem sie zum Beispiel das in Umfragen, in Surveys, in wie auch immer das in jeweiligen Unternehmen aufgestellt ist, auch sozusagen im Sinne von demokratischer Gesundheit auch immer wieder durchkommunizieren, dass es ein wichtiges Anliegen ist, damit von allen Seiten klar ist, wir kommen hier nicht drum herum, gesunde Strukturen zu bauen.
Absolut. Ja, gerne bitte ich meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs in meinem Podcast um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Und Eva, was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Ja, ich würde gerne einen Satz tatsächlich teilen, der mir mal sehr geholfen hat, als ich wirklich in einem sehr schwierigen Moment im Leben war. Und zwar hatte ich mal einen ganz schweren Unfall und musste mich sehr lange davon erholen. Und da war ich einmal, lag ich bei meiner Osteopathin auf der Liege, die mich da ganz liebevoll aufgepäppelt und behandelt hat. Und ich so nicht so richtig mehr weiter wusste und dachte, oh, was soll ich noch machen? Welche Quelle an Behandlungen habe ich noch nicht ausgeschöpft. Und da hat sie zu mir gesagt, du musst deinen ganz eigenen Weg finden. Und es hat mich total irgendwie, es hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich dachte, ja, natürlich gibt es ganz viele Wege und Möglichkeiten und ich hatte vielleicht das Gefühl, dass ich schon ganz viel gemacht habe, aber am Ende geht es auch so ein bisschen darum, die eigene Intuition der zu folgen und auch zu gucken, was passt wirklich zu mir und was ist für mich richtig heute und was ist morgen richtig und was ist nächste Woche richtig und da seinen ganz eigenen Weg durchzufinden. Und das ist, glaube ich, für uns alle sehr wichtig, sich da nicht beirren zu lassen von äußeren Dingen oder irgendwelchen Anreizen oder was auch immer, sondern wirklich gut bei sich zu bleiben und den eigenen Weg zu finden.
Absolut. Ja, vielen Dank, liebe Eva, für dieses sehr inspirierende und vor allen Dingen auch sehr informative Gespräch. Und ja, ich wünsche den Leserinnen deines Buchs Mental Health Matters, gesund arbeiten, besser leben, wie mentale Gesundheit die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden fördert und den Erfolg von Unternehmen sichert, welches zwar im Oktober diesen Jahres erscheinen wird, aber auch schon bereits vorbestellbar ist, ganz, ganz viele tolle Aha-Momente mit dem, was du da in diesem Buch geschrieben haben wirst. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Joachim. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Fühlt ihr euch auch so gut wie ich abgeholt zum Thema Stress? Es war nicht nur sehr inspirierend, mit Eva Schneider über Leadership ohne Stress zu sprechen, sondern auch sehr informativ. In besonderer Erinnerung ist mir das seitens Eva erwähnte Zitat von James Clear geblieben, wo er sagt, "Make it so easy that you cannot say no." Das heißt, Gesundheit muss selbst in Hochstressphasen so einfach sein, dass sie uns kaum Aufwand macht.
Wichtig auch die Aussage, dass Gesundheit und Leistung nicht im Widerspruch zueinander stehen. Und ganz toll auch das Zitat am Ende unseres Gesprächs, womit uns Eva Mut auf die Zukunft macht. Du musst deinen ganz eigenen Weg finden. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und auch Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Stress ist ein Wort, was wir sehr häufig im Alltag verwenden und jeder weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Die Wissenschaft unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Sichtweisen, nämlich dem biologischen Stress und dem psychischen Stress. Beim biologischen Stress sprechen wir von dem, was in unserem Körper passiert, wenn wir Energie brauchen, um irgendetwas zu tun. Wird rein biologisch zwar das gleiche Maß an Stress verbraucht, aber unterschiedlich wahrgenommen und auch bewertet, dann sprechen wir vom psychologischen Stress. Das heißt, die psychologische Sichtweise ist, dass Stress vor allem dann entsteht, wenn wir das Gefühl haben, dass die Ressourcen und die Möglichkeiten, die wir haben, nicht ausreichen, um eine Herausforderung zu bewältigen. Gibt es eigentlich guten und schlechten Stress? Es gibt den Eustress als sozusagen im Volksmund den guten Stress und den Distress als schlechter Stress bekannt. Tatsächlich gibt es Situationen, die ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erfordern, den Eustress. Und das hilft uns zum Beispiel, durch ein gewisses Aufwenden von Energie fokussierter zu sein und Leistungen besser zu erreichen. Im Unterschied zum negativen Distress hat der Eustress ein mittleres Maß, ist nicht extrem ausufernd und wir schaffen es auch wieder, uns von diesem Stress ausreichend zu erholen. Distress zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass dieser oft chronisch ist und wir uns nicht mehr von ihm erholen und er lange anhält. Die Anzeichen bzw. Signale dafür sind individuell sehr unterschiedlich. Gerade die körperlichen Signale kennen wir meistens sehr gut, verdrängen sie aber oft. Wenn es um den Umgang mit Stress geht, dann hilft es sehr, wenn man sich den Stressentstehungsprozess mit den drei Phasen Stressauslöser, Stressverstärker und Stressreaktion anschaut und daraus resultiert dann, dass man Stress auf drei unterschiedlichen Ebenen bewältigen muss und hier geht es um weitaus mehr als nur um Entspannung. Um Stressauslöser gut bewältigen zu können, sollten wir im Rahmen des instrumentellen Stressmanagements unsere persönlichen Kompetenzen gut entwickeln. Stressverstärker sind zum Beispiel innere Ansprüche, Glaubenssätze oder auch Überzeugungen. Wenn wir das gut managen wollen, geht es an die innere Arbeit und nach dem Warum zu fragen. Das heißt, warum will ich es allen recht machen und bin ein People-Pleaser oder warum stressen mich bestimmte Situationen mehr als alles andere? Hier kommt dann das mentale Stressmanagement ins Spiel. Der dritte Teil der Stresskette ist die Stressreaktion und hier kommt das regenerative Stressmanagement ins Spiel. Hier geht es um Erholung, Entspannung, Ruhe etc., um die Batterien wieder gut aufzuladen. Um effektives Stressmanagement zu betreiben, bedarf es ein Handeln in allen drei Phasen der Stresskette. Bei der Antwort auf die Frage, wie wir trotz Stress leistungsfähig bleiben können, nennt Eva Schneider die beiden Maßnahmen gutes Pausenmanagement und Minimalroutinen. Was bedeutet für euch Stress? Was ist für euch effektives Stressmanagement? Durch was gelingt es euch, dass ihr trotz Stress leistungsfähig bleiben könnt? Zweitens, als wir auf gute und gesunde Führung zu sprechen kommen, sagt Eva, dass man ihrer Meinung nach auch per se gut und gesund führen kann, ohne dass man selbst gesunde Selbstführung praktizieren muss. Und sie nennt hier auch Beispiele aus altruistischen Berufen. Hier stellt sich aber die Frage, wie nachhaltig diese Art zu führen ist, wie viel Energie man als Führungskraft dafür aufwenden muss und wie es dann auch um die Vorbildfunktion bestellt ist. Denn wenn wir ganz nachhaltig gesund führen möchten, dann müssen wir generell Führung gnadenlos langfristig denken und hier kommt dann auch eine gesunde Selbstführung ins Spiel. Eva ist der Meinung, dass man als Führungskraft Gesundheit unter Mitarbeitern fördern sollte, indem man zum Beispiel Gesundheitsverhalten stärkt und auch Grenzen der Mitarbeitenden akzeptiert. Ebenso muss auch Gesundheit nach oben gefordert werden. Das heißt, Führungskräfte fordern, dass nach oben in Richtung der verantwortlichen EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen aktiv ein. Denn auf Dauer sollen Strukturen geschaffen werden, die es möglich machen, Gesundheit einen Platz im Unternehmen zu geben. Eva sieht Führungskräfte sehr stark beansprucht und nimmt wahr, dass sie oft wegen ihres Fachwissens in die Führungsverantwortung kommen und weniger, weil sie richtig gute Menschenmanager sind. Gerade bei Führung von Menschen sind aber bestimmte Skills und Kompetenzen wie unter anderem auch Mental Health Skills erforderlich, weil Führung ein Handwerk am Menschen ist. Man kann sich diese Skills aneignen, in einem geschützten Rahmen üben und dann in der Führung von Menschen anwenden und auch ausbauen. Kann man eurer Meinung nach gut und gesund führen, ohne sich selbst gut zu führen? Wie schafft ihr es, Gesundheit in euren Unternehmen zu fördern und wodurch gelingt es euch auch, Gesundheit zu fordern? Was sind für euch die wichtigsten Skills, welche es bei der Führung von Menschen braucht? Drittens, was sind Evas Anmerkungen zu 5 Begriffen, welche im Kontext von Stress und Leadership sehr wichtig sind? Gesundheit ist ein unverhandelbarer Teil von Leadership. Leistung geht nicht ohne Ruhephasen. Resilienz hilft dabei, sich gut von Stress und Krisen zu erholen. Wichtig ist hier die kollektive Resilienz, welche wir als Gesellschaft und Gemeinschaft haben, denn ein starkes Wir und tragfähige Beziehungen führen uns durch schwierige Zeiten. Krisen gehören total zum Leben dazu und ohne Krisen gibt es keine Resilienz. Psychologische Sicherheit sollte unbedingt gefördert werden und ist eine wichtige Säule von guten und gesunden Unternehmen. Welche Bedeutung messt ihr den Begriffen Gesundheit, Leistung und Resilienz im Kontext von gesundem Leadership ohne Stress bei? Wie gelingt es euch, gut mit Krisen umzugehen? Wie schafft ihr psychologische Sicherheit für eure MitarbeiterInnen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.